ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 29. November, und wir zeichnen diese Folge um 14 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
In dieser Woche hat der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, eine Warnung ausgesprochen. Eine Warnung, die lässt es an Deutlichkeit nicht missen.
Meine Damen und Herren, Russland bereitet sich auf einen Krieg mit dem Westen vor.
Dieser Satz hat es in sich, und wir bei Streitkräfte und Strategien haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass auch Deutschland und die anderen westlichen Staaten von Russland als Feind gesehen werden, weil wir die Ukraine in ihrem Abwehrkampf unterstützen, aber auch weil wir dieselben Werte teilen wie die Ukraine, eben Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Gewaltverbot. Alles Werte, die Russlands Machthaber Putin schon seit Jahren mit Füßen tritt. Die westlichen Geheimdienste, wie der deutsche Auslandsgeheimdienst BND, die beobachten nicht nur den Krieg in der Ukraine, die beobachten auch, wie Russland Krieg gegen westliche Staaten führt. Nicht mit Panzern und Artillerie, sondern verdeckt. Und die Waffen in diesem sogenannten hybriden Krieg sind unter anderem Computerangriffe, Propaganda und Desinformation im Netz und in sozialen Medien. Das Ziel dieses hybriden Kriegs: damit westliche Gesellschaften wie die unsere zu destabilisieren und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. BND-Präsident Bruno Kahl hat in dieser Woche vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesagt, die Bereitschaft Moskaus zur weiteren Eskalation habe ein bisher unbekanntes hohes Niveau erreicht.
Mit dem umfassenden Einsatz der hybriden Methoden und der Mittel durch Russland steigt auch das Risiko, dass sich irgendwann die Frage eines NATO-Bündnisfalls stellt.
Offenbar, so BND-Chef Kahl, gebe es im russischen Verteidigungsministerium Zweifel daran, ob die USA im Ernstfall tatsächlich zu ihrer Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags stünden. Nur zur Erinnerung, die NATO, das Verteidigungsbündnis der westlichen Demokratien, die NATO ist auch ein Vertrauensbündnis. Einer für alle, alle für einen. Also, dass sich jeder einzelne NATO-Staat auf den anderen verlassen kann im Ernstfall. Und dass jetzt der Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes öffentlich davor warnt, Russland könnte diese NATO-Beistandsgarantie austesten. Und diese Warnung kommt jetzt innerhalb von wenigen Monaten bereits zum zweiten Mal. Dass das so ist, das unterstreicht, wie groß die Sorge ist. Ich kann heute mit jemandem sprechen, dessen Aufgabe es ist, Deutschland militärisch auf diese schwierige Situation und auf diese Lage vorzubereiten. Es ist der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer. Mit ihm spreche ich auch darüber, welche Folgen das Aus der Bundesregierung für die Bundeswehr und für die Zeitenwende bedeutet, und natürlich auch darüber, wie er die militärische Lage in der Ukraine einschätzt und wie es dort aktuell aussieht. Davon jetzt mehr von dir, Carsten.
Ja, es sieht nicht gut aus, Anna, schon lange nicht, und es wird eher schlimmer, gerade für die Zivilbevölkerung. Die russischen Streitkräfte haben die Ukraine allein in der vergangenen Nacht, also in der Nacht auf diesen Freitag, erneut schwer aus der Luft angegriffen. Man hat Flugabwehrfeuer über Kiew gehört, Kampfdrohnen bedrohten die Hauptstadt, das hat Bürgermeister Vitali Klitschko mitgeteilt. Abstürzende Trümmer von zum Beispiel Marschflugkörpern oder Drohnen hätten demnach eine Poliklinik beschädigt, umliegende Gebäude auch. Wir wissen nicht, ob Menschen zu Schaden gekommen sind, können es nur hoffen, aber meistens kommen Menschen zu Schaden, Zivilisten eben. Es wurden Drohnen und Marschflugkörper auch aus anderen Gebieten gemeldet. Sumy zum Beispiel, die Region Tscherniw oder Poltawa. Vom Schwarzen Meer aus haben russische Drohnen die Küste bei Odessa angegriffen, und auch aus der Stadt Cherson im Süden sind Explosionen gemeldet worden. Hauptziel dabei offenbar immer wieder die Infrastruktur, die kritische, gerade Energieversorgung. Vor dem Winter ein besonders schwerer Schlag und auch völkerrechtswidrig komplett gegen die Zivilbevölkerung. Allerdings waren die Angriffe in dieser Nacht wohl etwas schwächer als in der Nacht davor. Das war eine ganz besonders schwere Nacht. Am Donnerstagmorgen hatte Russland nämlich mit etwa 90 Raketen und nahezu 100 Drohnen einen der bisher schwersten Angriffe dieses gesamten Krieges geflogen. Die Konsequenz war, Millionen Menschen waren lange ohne Strom, vor allem auch im Westen des Landes. Das ganze System ist schwer beschädigt und auch für diesen Freitag zum Beispiel haben ukrainische Energieversorger Stromabschaltungen jetzt schon mal angekündigt, mit dem Ziel, das schwer angeschlagene System überhaupt erstmal zu stabilisieren. Schauen wir noch mal kurz militärisch auf die Lage an der Front. Dort bleibt die Ukraine, muss man sagen, weiter unter erheblichem Druck, zum Beispiel in der Grenzregion Kursk oder aber bei Kupiansk, bei Pokrovsk oder Kudachowy. Überall gibt es Meldungen, dass die russische Armee weiter auf dem Vormarsch ist. Es gibt auch unbestätigte Meldungen, nach denen die russische Armee im Norden von Kharkiv zum Beispiel die Grenze überschritten haben soll. Das wäre dann, wenn es wahr wäre, ein weiterer Brennpunkt an der Front.
Ja, und vom Oberbefehlshaber von Wladimir Putin kommen weiter aggressive Signale.
Ja, sehr aggressive Signale sogar. Er droht jetzt mit einem erneuten Einsatz dieser neuartigen russischen Mittelstreckenrakete und zwar direkt gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew. Wir schließen den Einsatz von Oreshnik, so nennt man ja dieses Monster, auf die Hauptstadt eben nicht aus, sagte Putin. Und zwar hat er das gemacht am Donnerstag, da war er in Kasachstan zu Besuch. Er hat von möglichen Angriffen auf militärische Ziele in der Ukraine, auf militärisch-industrielle Einrichtungen oder auf Entscheidungszentren gesprochen. Also Kommandozentren, da sind dann hohe Generäle im Visier oder vielleicht auch der Präsident Zelensky selbst. Und dann hat er weiter geprahlt, die Waffe hätte die Zerstörungskraft eines Meteoriten. Und wenn man mehrere Oreshnik-Raketen auf einmal abfeuere, dann sei die Zerstörungskraft sogar mit einem Atomschlag vergleichbar. Ja, die Rakete war eben erstmals am Donnerstag vergangener Woche eingesetzt worden bei dem Angriff auf die Großstadt Dnipro und schlägt seither große Wellen. Putin hat sich dann aber auch zu anderen Themen geäußert, zum Beispiel zu dem Mann, der demnächst wieder im Weißen Haus die Macht hat, zu Donald Trump. Den kennt er ja noch ganz gut aus Trumps erster Amtszeit. Putin sagte, er sei wie immer offen für Verhandlungen. Frei nach Radio Erevan müsste man im Prinzip hinzufügen, denn er hat natürlich Bedingungen, die für die ukrainische Seite aktuell nicht akzeptabel sind. Aber er hat immerhin gesagt, Trump sei für ihn doch ein intelligenter Mann und er denke durchaus, dass Trump eine Lösung finden werde.
Ja, du hast Donald Trump erwähnt und dessen Regierungsmannschaft nimmt jetzt ja immer mehr Gestalt an. Und jetzt ist eine Personalie bekannt geworden, und zwar die des Sondergesandten für die Ukraine und Russland. Wer ist das?
Das ist Keith Kellogg, ein ehemaliger General, der ausgesucht worden ist. Kellogg war während Trumps Amtszeit von 2017 bis Anfang 2021 schon in dessen Mannschaft drin, nämlich als Stabschef des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus und als Sicherheitsberater des damaligen Vizepräsidenten Mike Pence. Kellogg ist 80 Jahre alt und, was ihn wahrscheinlich qualifiziert für den Job, nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters unter anderem hat er einen Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt. Reuters beruft sich da auf mehrere Insider. Es gibt auch andere Berichte, die alle relativ gleich klingen. Dieser Plan sieht demnach vor, die Frontlinien im aktuellen Verlauf eigentlich einzufrieren sozusagen und dann die Regierungen in Kiew und Moskau an den Verhandlungstisch zu bringen, man könnte auch sagen zu zwingen. Nach diesem Vorschlag würden nämlich die USA der Ukraine nur dann weiter Waffen liefern, wenn sie sagt, okay, wir machen mit bei Friedensgesprächen. Gleichzeitig würde Washington aber auch Russland warnen, dass jede Weigerung, ernsthaft zu verhandeln, wiederum zu einer verstärkten militärischen Unterstützung der Ukraine führen könnte. Auf der anderen Seite, so viel zur Peitsche, jetzt ein bisschen Zuckerbrot, wird Russland die Aufhebung der Sanktionen in Aussicht gestellt und dieser Plan sieht angeblich auch vor, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erst einmal, und zwar ohne Nennung einer Zeit, vom Tisch ist.
Das klingt ja alles schon ziemlich konkret. Was diesen Plan betrifft, hat denn Kellogg sich auch schon geäußert nach seiner Nominierung von Trump?
Er hat sich geäußert, nicht zu dem Plan natürlich, aber er hat sich geäußert in der Folge dieses russischen Raketenangriffs auf Dnipro. Da war er unter anderem bei Fox News, also einem sehr Trump-freundlichen Sender, im Interview, wurde nach der Bewertung dieses Angriffs gefragt, zum Beispiel, ob das denn der Anfang vom Dritten Weltkrieg sei.
Das ist nicht der Dritte Weltkrieg, aber wir stehen am Abgrund. International wird das Präsident Trumps wichtigste Aufgabe. Er muss eine Lösung finden für den Kampf zwischen der Ukraine und Russland. Das ist der größte Landkrieg in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein kleiner Funke und alles kann außer Kontrolle geraten.
Das klingt nicht besonders beruhigend, aber immerhin. Er sagt halt, dass der Ukraine-Krieg die größte Herausforderung für die Trump-Administration sei, nicht etwa China. Das ist ja schon mal ganz interessant. Und interessant fand ich auch, dass der künftige Sondergesandte die Freigabe amerikanischer Waffen mit größerer Reichweite für den Einsatz gegen militärische Ziele weit im russischen Hinterland eigentlich ganz positiv sieht, auch für Trump.
Ich hoffe, dass Biden mit Trump im Voraus darüber gesprochen hat. Immerhin hat er ihm damit mehr Handlungsoptionen gegeben. Trump kann die Freigabe rückgängig machen und besser taktieren. Aber sie hätten die Waffen schon vor einem Jahr freigeben müssen. Es kann nicht sein, dass ein Land sichere, rückwärtige Räume hat. Krieg heißt Krieg.
Carsten, dann lass uns noch kurz über die mutmaßliche erneute Sabotage in der Ostsee sprechen. Das Kappen zweier wichtiger Datenverbindungen, da gibt es ja auch einige Neuigkeiten.
Ja, genau. Es gibt zumindest einen Vorschlag, wie man Wiederholungen erschweren oder am besten ganz verhindern könnte. Dieser Vorschlag kommt vom polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Und den hat er gemacht beim Gipfel der nordischen und baltischen Staaten zusammen mit Polen in Schweden. Es geht um die Einrichtung einer Polizeimission, einer gemeinsamen, zum Schutz der Infrastruktur. Er hat allerdings keine Details genannt, wie so eine Mission aussehen könnte. Das ist ja seerechtlich auch durchaus alles ein bisschen kompliziert. Aber grundsätzlich meint er, man brauche eben neue Werkzeuge, um auf diese relativ neue Bedrohung angemessen zu antworten. Am 17. und 18. November hat es ja Schäden gegeben, sowohl an einem Telekommunikationskabel zwischen Deutschland und Finnland, als auch an einem solchen Kabel zwischen Schweden und Litauen. Interessant eben, in der Nähe befand sich die Yipeng 3, ein chinesisches Schiff, das derzeit wohl noch im Kattegat in internationalen Gewässern vor Anker liegt und das sowohl von der dänischen Marine als auch von der schwedischen Küstenwache beschattet wird, hört man. Es gibt die offizielle Bitte Schwedens, das Schiff möge doch bitte in schwedische Gewässer fahren, damit man das Ganze näher untersuchen könne. Dem ist man offenbar noch nicht nachgekommen, vielleicht ja auch, weil sich der Sabotageverdacht so erhärtet hat. Denn zum Beispiel die Zeitung Wall Street Journal hat am Mittwoch dieser Woche berichtet, dass die Ermittler sehr konkret vermuten, dass dieses Schiff den Anker mehr als 100 Seemeilen, also 170 Kilometer plus, über den Meeresboden gezogen habe, um ganz genau diese Kabel zu durchtrennen.
Carsten, du hast jetzt Donald Tusk und Polen erwähnt. Da gibt es auch eine neue Bewegung, vor allen Dingen mit Blick auf die deutsche Unterstützung für Polen. Was ist es genau?
Neuigkeiten, die sicherlich ganz positiv sind aus Sicht der Polen. Deutschland hat nämlich erklärt, dass es erneut Flugabwehr in Polen stationieren möchte. Das hat es schon mal gegeben. Im vergangenen Jahr hatte die Bundeswehr in Polen Patriot-Systeme zur Luftverteidigung stationiert und im kommenden Jahr soll das wohl wieder passieren. Das Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, es habe der NATO angeboten, Patriot-Staffeln zum Jahresanfang 25 also nach Polen zu entsenden. Für eine Zeit etwa 6 Monate, das ist angedacht. Wir werden damit einen logistischen Knotenpunkt in Polen schützen, der für die Lieferung von Material an die Ukraine von zentraler Bedeutung ist, sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Bundeswehr werde dann so die Versorgung mit Fahrzeugen, Waffen und Munition sichern, die die Ukraine zur Abwehr der russischen Angriffe dringend brauche. Erste Reaktion aus Polen vom Verteidigungsminister: Finden wir gut die Entscheidung. Und nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ist diese zeitweise Stationierung von Soldaten und Waffensystemen im Raum Rzeszów im Südosten Polens geplant. Es geht auch wohl bald schon los mit der Erkundung für diesen Standort. Das ist ja so üblich, dass so ein Vorkommando erstmal guckt, und zwar in den kommenden Tagen.
Also deutsche Patriot-Systeme zurück nach Polen, und dafür ziehen sich deutsche Eurofighter aus dem Luftraum über dem Baltikum zurück.
So ist es, Anna. Die Luftwaffe hat fertig, sozusagen mit der NATO-Luftraumüberwachung. 9 Monate lang hatte sie die Führung dieses NATO-Einsatzes zur Überwachung des Luftraums über den baltischen Staaten inne. Und jetzt hat sie den Stab weitergegeben an die Niederlande. Für diesen deutschen Einsatz waren bis zu 5 Eurofighter und wechselnde Kontingente von um die 200 Luftwaffensoldaten nach Lettland verlegt worden. Es gibt natürlich auch immer, wenn so ein Einsatz vorbei ist, eine Bilanz. Die Luftwaffe hat erzählt, dass die deutschen Piloten mit ihren Eurofightern in diesen 9 Einsatzmonaten insgesamt 54 Mal zu Alarmstarts in diesem Gebiet der NATO-Ostflanke aufgestiegen sind. Das ist ja in der Regel immer dann, wenn russische Militärflugzeuge im internationalen Luftraum, aber sehr nah an den Grenzen dieser Lufträume auftauchen, die dann ohne Flugplan unterwegs sind, die ihre Transponder abgeschaltet haben. Und dann kommen halt die Eurofighter und gucken nach.
Naja, das kennen wir ja schon, ein Katz-und-Maus-Spiel. Warum machen die das?
Das hat, glaube ich, zwei wesentliche Gründe. Zum einen heißt es ja im Militär immer Show of Force. Also da zeigt man die eigene militärische Macht. Und dann ist es auch immer ein Test für die Alarmbereitschaft der jeweiligen Gegner. Die Frage also, wie schnell kriegen die ihre Jets in den Himmel, um uns abzufangen? Interessant, das läuft nicht nur in eine Richtung. Auch die NATO macht sowas. Da gibt es ein aktuelles Beispiel. Zwei russische Kampfflugzeuge haben nämlich am Montag dieser Woche über der Ostsee zwei B-52 Bomber der Amerikaner abgefangen. Das hat mittlerweile das US-Verteidigungsministerium auch bestätigt. Diese B-52 seien auf einem Übungsflug gewesen, als die russischen Su-27 Kampfjets sie nahe Kaliningrad abgefangen hätten. Der Beamte im Pentagon hat gesagt, das Manöver, dieses Abfangmanöver sei sicher und professionell gelaufen. Die B-52 hätten ihren Flug wie geplant dann fortgesetzt. Also es geht hin und her. Ganz interessant dabei, diese Bomber sind sehr alt, aber immer noch sehr leistungsfähig. Sie sind Teil einer Bombereinsatzgruppe, die erst Anfang November nach Europa verlegt worden ist. Während des Fluges am Montag war das dann auch der erste simulierte Waffenabwurf der B-52 in Finnland. Dazu wurden sie begleitet von finnischen F-68 Hornets und schwedischen Gripen-Jets. Also auch hier, die NATO lässt grüßen. Gestartet sind die Bomber übrigens vom britischen Stützpunkt Fairford. Das Ganze also schon auch ein Zeichen Richtung Moskau. Wir schlafen nicht. Man zitiert dann in den Berichten einen amerikanischen General, James Hacker, der ist Kommandeur der US-Luftstreitkräfte in Europa und Afrika, der sagt, diese Mission der Bombereinsatzgruppe veranschaulicht unser unerschütterliches Engagement für unsere europäischen Verbündeten und Partner. Gemeinsam bauen wir eine stärkere strategische Beziehung auf, die die Sicherheit und Stabilität in der gesamten Region stärkt. Also im Moment noch klare Zeichen der Amerikaner, wir stehen zu euch.
Wir haben dieses Jahr mit einem Gespräch mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr begonnen und auf den letzten Metern in diesem Jahr hat Carsten Breuer noch einmal für uns Zeit. Es gibt viel zu besprechen und ich freue mich, ihn jetzt hier im ARD-Hauptstadtstudio begrüßen zu können. Herr Breuer, herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategie.
Vielen Dank, Frau Engelke. Freue mich, hier zu sein.
Am Donnerstag vergangene Woche hat Russland die ukrainische Stadt Dnipro erstmals mit einer atomwaffentauglichen Mittelstreckenrakete beschossen. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Sie von der Meldung gehört haben?
Also als ich dieses morgens dann hörte, dass die Oreschnik eingesetzt worden ist, habe ich schon gedacht, das ist eine neue Stufe auf der Eskalationsleiter, die Russland hier erklommen hat. Es war irgendwo klar, dass ein Signal kommen wird, dem auch die Amerikaner ja deutlich gemacht haben, dass von ukrainischer Seite jetzt die Attackams auch mit eingesetzt werden können, also auch auf russisches Gebiet mit eingesetzt werden können, dass da in irgendeiner Form eine Reaktion erfolgen würde, dass die Reaktion dann der Einsatz der Oreschnik sein würde, das war wahrscheinlich nicht so erwartbar, wie es sich dann nachher dargestellt hat. Eine neue Stufe auf der Eskalationsleiter und ein deutliches Signal in Richtung Westen, wir können euch überall in Europa erreichen. Aber jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das beunruhigt mich jetzt besonders, weil ich es nämlich wirklich als Signal auch so verstanden habe.
Es ist ja auch so, dass Putin hat in den USA anrufen lassen, um über den Start dieser Rakete zu informieren. Und mit der Reichweite der Oreschnik von ungefähr 5.500 Kilometern waren ja wohl auch vor allem wir Europäer gemeint. Könnten wir uns in Europa vor einer solchen Mittelstreckenrakete schützen?
Vielleicht noch den Satz dazu. Er hat ja noch mehr Signale ausgesendet damit. Er hat es ja auch aus einer Versuchsanlage heraus verschickt, also nicht aus einer strategischen oder operativen Basis heraus. Auch das ist ja nochmal ein Zeichen dann auch dazu. Wir können uns in Teilen davor schützen. Wir werden uns bald besser schützen können, wenn wir nämlich genau Arrow auch mit hineinnehmen. Wenn wir das, was wir jetzt auch in die Beschaffung hineingebracht haben, wenn das eben auch zuläuft. Wir haben diesen Fall durchaus mitgedacht, aber es ist halt so, wie das ganz häufig ist, die Gedanken, die Planungen, die man hat, müssen sich erst realisieren, müssen sich materialisieren. Da sind wir noch nicht so weit, das wird in den nächsten Jahren aber der Fall sein.
Arrow ist Teil eines Luftverteidigungssystems, was angeschafft werden soll.
Absolut, genau. Danke nochmal für die Erinnerung, das zu erläutern. Ja, ist ein Teil eines abgestuften Luftabwehrsystems, wo wir verschiedene Ebenen, also verschiedene Layer, wie man in der Flugabwehr sagt, dann auch so abwehren können, dass wir einen möglichst lückenlosen, Achtung, einen möglichst lückenlosen Schirm dann auch mit hinstellen können.
Gucken wir nochmal auf die Ukraine und auf die militärische Lage dort. Die ist schwierig. General Freuding, der ja in Ihrem Ministerium für die Ukraine zuständig ist, der hat jetzt in einem Interview in dieser Woche gesagt, die Ukraine braucht jetzt Unterstützung, vielleicht mehr denn je. Wie kann Deutschland die Ukraine noch mehr unterstützen als das, was Deutschland eh tut? Wir sind ja der zweitstärkste Unterstützer, wenn man auf alle Länder schaut.
Also man muss zunächst mal sagen, General Freuding hat ja auch in diesem Interview eine sehr deutliche Einschätzung der Lage gegeben. Und die Lage ist schon so, dass es bedrohlich ist, dass es bedrohlich für die Ukraine ist, dass die Zeit einfach für Russland spricht und dass Geländegewinne sehr deutlich in der Ukraine für Russland mit da sind. Und dass dieses Unterdruckgeraten der ukrainischen Streitkräfte eben auch für uns etwas bedeutet. Also das ist nicht nur einfach so weit weg. Ich vergleiche es oder versuche das immer wieder in einen Vergleich zu bringen. Die Ukraine führt im Moment ein Verzögerungsgefecht durch. Militärisch gesprochen heißt das, man gibt Raum auf und kauft sich Zeit dafür. Diese Zeit wird uns für den Westen im Moment gekauft oder erkauft durch die Ukraine. Wir müssen diese Zeit richtig nutzen und müssen dann im Gegenzug, damit eben genug Zeit auch dabei herauskommt, müssen hingehen und die Ukraine richtig unterstützen. Und das richtig unterstützen heißt mit allen Mitteln, sowohl mit finanziellen Mitteln als auch mit militärischen Mitteln, also alles das, was möglich ist, dieses auch der Ukraine jetzt zu geben.
Und da aber nochmal genau die Frage, was darüber hinaus, was Deutschland sowieso schon zugesagt hat, können wir der Ukraine geben? Weil Sie haben das ja sehr deutlich gesagt, die Ukraine kauft auch für uns Zeit, erkämpft ja auch für uns Zeit.
Ja, genau das ist es. Sie erkämpft für uns Zeit und das, was wir mit hineingeben können und müssen, ist das, was wir bislang auch gemacht haben, nämlich, dass wir immer wieder auch bei uns in dem Bereich militärische Ausrüstung geschaut haben, dass wir in unsere Depots geschaut haben, dass wir in unsere aktiven Strukturen schauen und da noch einmal gucken, womit können wir die Ukraine unterstützen. Das ist hauptsächlich Flugabwehr, das sind Kampfpanzer, das sind Schützenpanzer. Es werden jetzt nochmal Geparden mitgeliefert, also Flugabwehrpanzer auch nochmal geliefert, aber eben auch, und das Beispiel Geparden ist genau das typische Beispiel, eben nicht nur aus Beständen der Bundeswehr heraus, sondern auch aus Beständen der Industrie heraus, beziehungsweise aus der Produktion der Industrie heraus. Wir müssen also auch hier drauf gucken, wie auch die Industrie mit unserer Hilfe dann auch der Ukraine etwas liefern kann.
Robert Habeck hat jetzt vor kurzem gesagt, es werde ein Fehler bleiben, dass die Bundesrepublik bei Waffenlieferungen immer zu spät gewesen sei. Hat er recht?
Das ist immer schwierig zu sagen. Das ist so ein bisschen das, was die Amerikaner Monday Morning Quarterbacking nennen. Also am Montagmorgen weiß man eigentlich immer, wie das Footballspiel am Abend vorher hätte ausgehen sollen. Ich bin da kein Freund davon, sondern Entscheidungen werden in der Situation getroffen. Man wägt ab in einer solchen Lage, in einer solchen Situation und sagt dann, und das ist es jetzt, was gegeben werden sollte. Das, was wir in Deutschland gemacht haben, und so habe ich auch die Politik verstanden dazu, ist, dass wir uns immer abstimmen, und das halte ich auch für richtig, immer abstimmen, im NATO-Rahmen abstimmen, zwischen den westlichen Partnern abstimmen, sodass wir auch immer wieder deutlich machen, wir haben eine gemeinsame Front, wir haben einen Schulterschluss zwischen den westlichen Partnern, und da passt auch nichts dazwischen. Denn machen wir uns nichts vor, Russland schaut schon genau darauf, auch mit dem Krieg in der Ukraine, wie man den Westen auseinandertreiben kann, und genau deshalb muss man auch gerade auch bei Reaktionen auf das, bei der Unterstützung der Ukraine, bei Waffenlieferungen darauf schauen, dass man diesen Schulterschluss behält.
Aber wir sind ja genau an einem Punkt, wo die Geschlossenheit der westlichen Staaten auseinanderfällt. Sie hatten das gerade schon erwähnt, dass der amerikanische Präsident Biden erlaubt hat, dass jetzt mit den ATACMS, mit den Raketen mit längerer Reichweite auch Ziele auf russischem Territorium ins Visier genommen werden können. Ähnlich ist es auch bei den Briten und bei den Franzosen mit den jeweiligen Marschflugkörpern. Auch dort ist die Reichweitenbeschränkung aufgehoben worden. Der Bundeskanzler seinerseits sagt, nein, er liefert nicht die deutschen Taurus-Marschflugkörper, weil er genau das nicht will. Er sieht das als Eskalation. Das ist keine gemeinsame Linie.
Also es ist doch eine gemeinsame Linie, denn die Unterstützung bröckelt ja nicht. Sie findet nur in unterschiedlichen oder auf unterschiedlichen Wegen statt. Ich glaube, über Taurus, wenn Sie es so zuspitzen wollen, über Taurus ist eigentlich alles gesagt worden. Es ist eine politische Entscheidung, aber es steckt auch etwas Militärstrategisches dahinter, was ich weder hier noch sonst irgendwo aus Gründen der Geheimhaltung auch offenlegen kann. Ich glaube, man muss es einfach dabei belassen und diesen Vergleich Attackams oder Scalp oder Storm Shadow mit Taurus zu nehmen, wird der Komplexität dieser Bewertung nicht gerecht.
Sie meinen wegen der Reichweite?
Aus unterschiedlichen Gründen, eben auch aus einer strategischen Bewertung heraus.
Jetzt ist ja ein Argument, was der Bundeskanzler nimmt, das hat er jetzt vor kurzem in einem Interview mit dem Heute-Journal gesagt, dass ja die Entscheidungen bei Frankreich und auch bei Großbritannien und USA anders zu werten seien, weil diese drei Staaten jeweils über Nuklearwaffen verfügen, um sich zu verteidigen und Deutschland halt nicht. Aber wir sind ja Teil eines NATO-Verteidigungsbündnisses und es ist ja so gedacht, dieses Bündnis, dass die, die keine Atomwaffen haben, unter dem Atomschild der anderen Staaten schlüpfen, quasi die Atomwaffen haben. Deswegen hatte mich diese Aussage des Bundeskanzlers durchaus irritiert.
Nun, wir haben eine nukleare Teilhabe in der NATO. Es sind ja nicht nur wir als Deutschland, die, wie Sie es gerade ausgedrückt haben, unter dieses Schild schlüpfen. Ich würde eher sagen, die dieses Schild mit aufspannen oder dieses Schild auch mithalten. Denn es gehört ja mehr dazu als nur der Besitz von Atomwaffen. Es gehört eben auch dazu die Planung. Es gehört eben auch dazu, diese dann mit einzusetzen und auch zu verbringen. Nukleare Teilhabe ist mehr als nur der Besitz von Atomwaffen.
Genau. Und mein Verständnis ist bisher immer gewesen, dass durch die atomare Teilhabe wir dann ja auch mit geschützt sind. Und ich bin nur gerade bei diesem Punkt, den Sie gemacht haben, die Geschlossenheit der NATO und an der Stelle, was diese Entscheidungen angeht, jetzt von Frankreich, Großbritannien und in den USA die Reichweitenbegrenzung zu kassieren, was deren Raketen- und Marschflugkörper mit einer längeren Reichweite angeht, dass sich das einfach unterscheidet von dem, wie Deutschland sich entscheidet.
Ja, also ich glaube, ein Auseinanderdividieren findet an der Stelle nicht statt. Das würde dann stattfinden, wenn wir jetzt sagen würden, also passt mal auf, liebe USA, ihr dürft das nicht tun. Das ist etwas, was nicht mit unserem Verständnis übereinstimmt oder das Gleiche dann auch in Richtung Frankreich sagen würden. Sondern ich glaube, dass hier gibt es eine Möglichkeit, nämlich bei Attackams, bei Storm Shadow und bei Scalp, diese mit einzusetzen und so einzusetzen, wie die USA, Frankreich und Großbritannien das jetzt auch der Ukraine zugestanden haben. Aber das hat eigentlich nichts mit einem Vergleich zu tun oder es ist kein Auseinanderdividieren einer Position. Das sehe ich überhaupt nicht so, weil dann wäre ja auch, wenn das gelte, dann wäre es ja auch ein Auseinanderdividieren, wenn jetzt irgendein NATO-Land sagen würde, wir liefern keine Kampfpanzer oder wir liefern keine Schützenpanzer, aber ihr in Deutschland macht das. Also das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ich verstehe schon, woher sie kommen, aber das darauf zuzuspitzen, dass hier ein Auseinanderbrechen der NATO drohen würde, das würde mir zu weit gehen.
Auseinanderbrechen würde ich auch nicht sagen, aber weil Sie die Geschlossenheit betont hatten und an der Stelle in meiner Wahrnehmung ist die Geschlossenheit nicht so, vor allen weil Kanzler Scholz das auch noch mit den Worten begründet hat, also Taurus nicht zu liefern, weil er möchte, dass dieser Krieg nicht eskaliert zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Aber ich glaube, über den Teil haben wir soweit erstmal gesprochen. Ein wichtiger Teil der NATO sind die USA. Und am 20. Januar tritt Donald Trump zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten an. Und Trump ist ja durchaus für seine Unberechenbarkeit bekannt. Und auch dafür, dass er nie als Verlierer vom Platz gehen möchte, möglichst nicht als Verlierer vom Platz. Hilft das eventuell bei dem Umgang mit Ukraine und Russland? Also, dass es eigentlich gut ist für die Ukraine, wenn da jetzt so jemand ist wie Donald Trump, der sagt, ich möchte hier nicht als Verlierer vom Platz gehen, wenn es um Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine geht.
Es ist eher so, dass wir das im gesamtstrategischen Zusammenhang sehen müssen. Ich dachte, Sie zielen mit Ihrer Frage sehr viel mehr in Richtung darauf, wie denn das Verhältnis zu den USA sich zukünftig gestalten wird. Wenn wir es runterbrechen jetzt auf die Unterstützung der Ukraine, dann ist das etwas, was wir jetzt zunächst einmal abwarten müssen. Es geht gar nicht anders. Ich habe zwar auch den Plan von General Kellogg gesehen.
Das ist der Sonderbeauftragte von Donald Trump oder wird der Sonderbeauftragte von Donald Trump für die Ukraine und für Russland.
Ganz genau. Und der war eine Zeit lang Sicherheitsberater des amerikanischen Vizepräsidenten Pence.
Kennen Sie den eigentlich? Haben Sie den mal?
Ich habe ihn persönlich nie getroffen. Ich habe aber doch das eine oder andere über ihn auch gelesen. Und er hat über die letzten Wochen und Monate, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Plan ausgearbeitet und diesen Plan mit auf den Tisch gelegt. Wie dieser Plan allerdings jetzt auch in die Umsetzung hineingeht, wie er an politischen Realitäten gemessen wird, das gilt es jetzt einfach abzuwarten. Also da kann man, glaube ich, jetzt auch keine Vorhersage machen, so gerne wie wir das alle tun würden und so gerne wie wir alle jetzt auch schon eine Sicherheit bekommen würden. Ich glaube, man muss wirklich warten, bis Donald Trump dann im Amt ist und bis sich dann eben auch dieser Plan entweder in die eine oder in die andere Richtung dann auch manifestieren wird.
Um nochmal darauf zurückzukommen, die Unberechenbarkeit von Donald Trump auch aus Sicht von Wladimir Putin, könnte das auch ein Vorteil sein für die Ukraine, dass mit Donald Trump da jetzt jemand im Weißen Haus sein wird, wo man gar nicht genau sagen kann, was der macht, anders als zum Beispiel bei jetzt dem US-Präsidenten Joe Biden?
Also es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle wird es eine andere Kleiderordnung geben. Es wird vermutlich einen anderen Umgang miteinander auch geben. Ich könnte Ihnen aber wirklich im Moment nicht voraussagen, ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, weil ich höre auf der anderen Seite auch, dass President-elected Trump eigentlich hingegangen ist und gesagt hat, ich werde innerhalb kürzester Zeit diesen Konflikt
24
verändern.
24 Stunden war, glaube ich, seine Aussage im Wahlkampf. Ne?
Ganz genau. Und ich werde sehr schnell dann auch mit Putin sprechen dazu. Das wäre so ein bisschen, was gegen diese These sprechen würde. Sicherlich wird es so sein, dass man sehr viel mehr darauf gucken muss, wie verhält sich der andere und dass damit vermutlich auch für Putin eher ein strategisches Dilemma erzeugt werden könnte, als das unter einer kontinuierlichen Berechenbarkeit dann auch von US-Präsident Biden der Fall gewesen ist. Ich will also sagen, das, was jetzt für Putin auch ausrechenbar war, das ist vielleicht dann in Zukunft nicht mehr so klar kalkulierbar.
Erwarten Sie denn Verhandlungen jetzt sozusagen ab dem 20. Januar, dass möglicherweise da jetzt schnell was passiert?
Na, ich glaube schon. Es spricht schon vieles dafür, dass man hier auch wirklich von amerikanischer Seite, das so übertragen sagen darf, ins Geschirr geht und sich da auch nochmal bemüht. Ich glaube, das ist aber auch ja die Hoffnung oder das ist der Teil der Hoffnung, der auch mit dabei ist. Denn der Krieg muss irgendwann auch beendet werden und er muss unter Voraussetzungen beendet werden, die es eben der Ukraine auch ermöglichen, weiter zu existieren. Denn machen wir uns nichts vor, dieser Krieg kostet jeden Tag Menschenleben, jeden Tag. Und wenn man sich allein mal die Verluste auf ukrainischer Seite anschaut, wenn man sich anschaut, dass die Luftangriffe vom Rentner bis zum Baby eigentlich jeden treffen, wenn man sich ansieht, wie auch jetzt gerade der Krieg von Putin in dieser Jahreszeit geführt wird, wie Energieinfrastruktur lahmgelegt wird, wie ein Krieg gegen die Bevölkerung stattfindet, dann ist das nicht nur bedrohlich, sondern es führt einem eigentlich auch vor Augen, wes Geistes Kind derjenige ist, der diesen Krieg führt. Und wenn man dann in dieses Bild hineinnimmt, dass Russland seit Kriegsbeginn rund 600.000 Soldaten verloren hat, 600.000, ich meine, das ist die Größenordnung oder sind die Einwohner von Dortmund oder die Einwohnerzahl von Dortmund. Das wäre dreimal die Bundeswehr. Und manchmal muss man sich solche Zahlen auch vergegenwärtigen, um zu sehen, welches Grauen hinter diesem Krieg steht und welche Notwendigkeit eigentlich dahinter ist, diesen Krieg dann auch zu beenden. Und zwar so zu beenden, dass Putin eben nicht recht behält mit dem, was er tut. Denn ich glaube, all das, was da jetzt gerade passiert, das wird auch sehr genau von anderen autokratischen Herrschern mit in Betracht genommen. Und man wird seine Lehren oder man wird die Lehren daraus ziehen, aus dem, wie wir als Westen jetzt gerade mit dieser Situation umgehen.
Nur nochmal die 600.000 Soldaten, die quasi verloren sind, das heißt ja getötet, beziehungsweise gefallen, verletzt, beziehungsweise verwundet oder als Kriegsgefangene genommen. Also einfach nur, dass es nicht 600.000 Tote sind.
Nein, das ist richtig, aber wir sehen eben, und genau diese Unterscheidung machen wir ja im Moment, und wir sehen, dass es bis zu 1.500 Soldaten am Tag sind, die nicht mehr dann am Kampfgeschehen teilnehmen, die entweder, genauso wie Sie sagen, verwundet worden sind oder dann auch gefallen sind.
Sie haben das jetzt ja schon mehrfach gesagt in unserem Gespräch, dass Russland auch uns im Westen im Visier hat, und Sie waren diese Woche auch bei Sandra Maischberger, und dort haben Sie gesagt, Putin erzeugt einen hybriden Zustand, der nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht ganz Krieg ist. Und in dieser Grauzone testet er aus, wie weit er gehen kann. Was befürchten Sie?
Nun, ich befürchte, dass Putin sich gerade, oder dass aus Russland heraus man gerade testet, wie weit man gehen kann, dass man sich Zugänge legt, dass man sich Möglichkeiten schafft, um im hybriden Spektrum, also noch einmal in dieser Grauzone zwischen Frieden und Krieg, wo man selbst, also wo er, also Putin auch in der Lage ist zu eskalieren und zu deeskalieren, um es immer wieder auch knapp unterhalb der Schwelle einer bewaffneten Auseinandersetzung eines Krieges dann auch belassen kann und einfach austestet, wie weit man gehen kann und wie auch unsere Gesellschaft, und damit meine ich nicht nur unsere Gesellschaft in Deutschland, sondern unsere westliche Gesellschaft insgesamt, wie auch die EU oder die wie man die Gesellschaften in Europa, aber auch wie die NATO darauf reagiert. Und durch dieses Austesten wird man sehen, wo Lücken sind, und in diese Lücken wird er mit hineinstoßen. Dieses Austesten sehen wir bei Pipelines in der Ostsee, wir sehen sie bei Drohnenangriffen und Drohnenbeobachtungen, die sehen wir aber, also über Übungsplätzen beispielsweise, die sehen wir aber auch, wenn Pakete, die in einen DHL-Flieger eingeladen werden sollen, dann in Brand geraten. Ich glaube, das sind so Beispiele, die man, glaube ich, hundertfach hat, die man genau in diese Richtung auch überall mit einordnen kann.
Es hat sich ja diese Woche auch der Chef des Bundesnachrichtendienstes geäußert, Bruno Kahl, und er hat gesagt, dass es im russischen Machtapparat Zweifel gibt, ob die USA in einem Ernstfall tatsächlich für ihre NATO-Partner einstehen würden. Wir haben ja gerade auch schon mal über die Geschlossenheit der NATO gesprochen, und der BND-Chef Kahl befürchtet, dass Russland die NATO-Bestandsgarantie austesten könnte, eben genau mit diesem hybriden Krieg, und dass es auch sein könnte, dass tatsächlich das erste Mal sozusagen Artikel 5 als Reaktion auf einen hybriden Angriff geben könnte. Wie gucken Sie darauf?
Ja, also ich würde das schon genauso sehen, dass es genau dieses Austesten ist, weil es halt eines unserer Schwerpunkte, oder wenn Sie das mit Clausewitz wollen und aus amerikanischer Sicht betrachtet, aber auch aus unserer Sicht betrachtet, der Hub of All Power ist. Also der Schwerpunkt ist, dass der Zusammenhalt ist nun mal dort in der NATO. Wenn dieser Zusammenhalt geschwächt werden könnte, wenn das Putin gelingen würde, dann hätte er dort genau einen Ansatzpunkt, wo er weiter dann auch vorgehen könnte. Ich sehe das eigentlich ähnlich wie der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, dies auch sieht. Sehe aber auch, dass ich erkenne eigentlich nirgendwo, dass man zweifeln müsste an dem Beistand, den wir uns gegenseitig vergewissern und zusichern. Ich nehme nun mal an vielen NATO-Konferenzen teil. Ich sitze mit dem Military Committee oder mit den anderen Generalstabschefs der NATO zusammen. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die NATO hier Schulter an Schulter steht und dass man sich hier nicht nur gegenseitig vergewissert, sondern dass man gegenseitig auch füreinander einstehen würde. Dafür ist diese Bedrohung einfach zu klar und unter den Militärs, die dort zusammensitzen, auch zu klar benannt. Also noch einmal, keinen Zweifel, wenn sich Putin das ausrechnet, ich glaube, dann verrechnet er sich dabei.
Zur Abschreckung Putins, zur Abschreckung Russlands gehört auch die Absicht der Bundesregierung, ab dem Jahr 2027 eine Brigade in Litauen zu stationieren. Geplant sind 5.000 Männer und Frauen. Und jetzt gibt es aber diese Bundesregierung, die das plant, nicht mehr. Inwieweit ist der Zeitplan noch zu halten?
Also ich glaube, der Zeitplan ist ambitioniert, aber er ist gut aufgestellt und gut hinterlegt. Ich habe keine Zweifel am Zeitplan und ich habe noch weniger Zweifel daran, dass es das richtige Zeichen ist und dass dieses auch von allen, die dann in Verantwortung sind, erstens so erkannt wird und gesehen wird. Das erlebe ich aus vielen Gesprächen, das habe ich aus vielen Gesprächen jetzt auch so erlebt und damit eben auch für mich klar, dass die Brigade Litauen auch kontinuierlich weiter so aufgebaut wird, wie sie jetzt gerade mit hingestellt wird, weil es ist das richtige sicherheitspolitische Zeichen, sowohl Richtung Russland, um eben deutlich zu machen, wir stehen hier zusammen und wir stehen auch für einen Verbündeten mit ein. Es ist das richtige Zeichen in Richtung der litauischen Bevölkerung. Meiner Ansicht nach auch das richtige Zeichen in Richtung unserer Bevölkerung und sicherlich auch in die Bundeswehr mit hinein.
Das mag das richtige Zeichen sein, aber wir haben dennoch keine Bundesregierung mit einer Mehrheit. Und eine wichtige Grundlage für die Litauen-Brigade ist, und jetzt kommt so ein Wort, Artikelgesetz. Also letztendlich ist das so eine Sammlung von wie viel Zuschläge Soldaten bekommen, die nach Litauen gehen oder auch, wie es sonst um Unterstützungsleistungen, Bauen von Schulen und aussieht. Also dieses Artikelgesetz hängt gerade, weil wir halt das Ampelhaus haben. Welche Signale bekommen Sie von der Union, dass die noch bevor die Neuwahl stattfindet, dieses Artikelgesetz noch auf den Weg bringen könnten im Bundestag?
Muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass das Artikelgesetz eigentlich den Rahmen schafft für unser Engagement.
Sie können das viel besser sagen.
Ganz bestimmt nicht, aber den Rahmen schafft für unser Engagement in Litauen und dass es damit eben auch nachhaltig deutlich macht, wie wichtig diese Brigade ist und welchen Stellenwert sie auch haben wird. Ich glaube, das ist überall auch mit anerkannt. Da gibt es vielleicht Nuancen, in denen nochmal diskutiert wird, aber ich sehe das Artikelgesetz, so wie es jetzt mit auf dem Tisch liegt. Erstens ist es zwischen den verschiedenen Ressorts sehr intensiv abgestimmt worden. Das heißt, man hat also in die Logik auch der verschiedenen Gesetzesänderungen oder der Änderungen der verschiedenen Gesetze auch mit hineingeschaut. Und es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass da irgendwo Reibereien oder dass irgendwelche Bruchlinien mit dabei sind. Das Artikelgesetz macht meiner Ansicht nach deutlich, wie Soldatinnen und Soldaten zukünftig in Litauen auch gestellt sind, wie sie aufgestellt sind, mit welcher Nachhaltigkeit sie auch unterstützt werden. Und ich bin da wirklich guter Dinge und sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch so kommen wird.
Dass das so kommen wird mit den Stimmen der Union vor der Neuwahl?
Nun, das ist jetzt der Fahrplan, wie ich es vorhin gesagt habe, ist ambitioniert. Frau Engelke, wir sind noch jetzt mit unserem Gespräch, noch vor dem 1. Dezember. Ich glaube, alles ist da jetzt Glaskugelleserei. Ich sage nochmal, wie wichtig es ist, auch dieses Gesetz zu haben, wie wichtig es ist, genau diese Kontinuität für die Aufstellung der Brigade auch mit hineinzubringen. Und noch einmal, ich bin aus den Gesprächen, die ich führen durfte, sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch so kommen wird.
Wie schwierig ist die Lage für Sie? Weil Sie haben jetzt ja die ganze Zeit beschrieben, wie ernst die Situation ist in der Ukraine, ja, aber auch für uns. Und die Welt dreht sich, aber bei uns steht es, weil wir einfach keine handlungsfähige Regierung haben, das heißt keine Regierung mit einer Mehrheit. Wie schwierig ist das jetzt für all das, was Sie vorhaben, für die Bundeswehr, um sie kriegstüchtig zu machen?
Nun, wir haben im Moment noch eine Regierung. Wir haben eine Regierung, die meiner Ansicht nach auch noch handlungsfähig ist. Sie haben recht, es gibt keine Mehrheit mehr dazu. Wir werden auch für die nächste Zeit dann immer noch eine geschäftsführende Regierung haben. Also wir sind als Staat, sind wir weiter handlungsfähig. Ist ein für mich wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder versuche, auch ins Ausland, auch zu meinen ausländischen Counterparts zu geben, um eben auch deutlich zu machen, wir verstehen schon, wie die Weltlage gerade ist und wir sehen auch, was bei uns innenpolitisch passiert. Und das müssen wir in Übereinstimmung bringen, das müssen wir hinbekommen. Und ich gebe Ihnen recht, wenn wir uns den Fahrplan anschauen, wenn wir, und danach sieht es ja im Moment aus, dass wir Ende Februar dann eine Bundestagswahl haben. Wenn man die Zeitabläufe mit dazu nimmt, die wir bei der Bundestagswahl 2021 hatten, dann wird es 2 Monate wahrscheinlich dauern, vielleicht sogar ein bisschen mehr, bis man eine Koalition hat, bis man einen Koalitionsvertrag hat. Zumindest muss man das mit annehmen oder das mal berechnen. So, dann kommen wir dicht an die Sommerpause heran. Das heißt, wir werden vermutlich auch einen Haushalt für das Jahr 2025 erst irgendwann im Herbst nächsten Jahres bekommen. Wenn das so gilt, Dann sehe ich auf der anderen Seite aber eben auch das, was ich jetzt mehrfach ja auch gesagt habe, wir müssen bis 2029 in der Lage sein, uns im NATO-Rahmen auch effektiv verteidigen zu können. Und das bedeutet eben, dass wir dem etwas entgegenstellen und dass wir uns eigentlich in diesen Stillstand, wie Sie es gerade bezeichnet haben, dass wir uns eine operative Pause dort eben nicht leisten können. Ich werde nicht müde, immer wieder deutlich zu machen, dass es jetzt darauf ankommt, dass wir auf Sicherheit anders blicken, dass wir Sicherheit, wenn Sie so wollen, vor die Klammer ziehen und über Sicherheit uns unabhängig von Haushaltsfragen dann unterhalten und dieses auch auf den Weg bringen. Das kann gelingen, dafür gibt es Mechaniken, dass man das hinbekommt und ich glaube, es unterhalten sich auch gerade die richtigen Leute darüber, dass genau das auch passieren kann.
Als das Ampelaus kam, haben Sie ein Tränchen verdrückt? Weil Sie sich dachten, boah, meine ganzen Projekte, Dienstpflicht, Beschaffungsvorhaben und alles, was jetzt die Bundeswehr versucht zu stemmen, um eben kriegstüchtig zu werden, kommt ins Wackeln.
Nee, ein Tränchen habe ich nicht verdrückt, aber ich habe schon gesehen, dass diese 2029, also dieses, wir müssen fertig sein in den nächsten 5 bis 8 oder sagen wir so, das Rational, was hier dahinter liegt, ist, dass die russischen Streitkräfte sich in den nächsten 5 bis 8 Jahren rekonstituiert haben werden und dann ein großmaßstäblicher Angriff auf NATO-Gebiet möglich sein könnte, ganz bewusst konjunktivisch möglich sein könnte. Daher kommt auch die 2029. Und ich hab schon gedacht, naja, wenn das jetzt passiert, dann geht dir von dem Zeitbudget, was du eigentlich zur Verfügung hast, könnte es jetzt passieren, dass dir nochmal eine ordentliche Portion davon verloren geht. Ich glaube jetzt, dass das eben überall auch verstanden worden ist, dass man sieht, welche Bedrohungslage dort mit da ist und dass man jetzt nach Möglichkeiten und Mitteln nicht nur sucht, sondern diese auch jetzt gerade in Anwendung bringt, sodass wir uns das eben nicht passiert, dass wir hier nicht die Zeit verschenken, sondern dass wir sie sinnvoll nutzen können.
Herr Breuer, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank, Frau Engelke. Hat Spaß gemacht und auf ein nächstes Mal, wenn Sie wollen.
Gerne, ich will in jedem Fall.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's dann am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregung, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und genau an die Adresse haben wir seit unserer letzten Ausgabe einige Mails gekriegt. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass es in Schweden eine Broschüre gibt, Om krisen eller kriget komma, die Schweden auch auf den möglichen Krieg vorbereitet. Und ich hatte gesagt, meines Wissens gäbe es nichts Vergleichbares bei uns. Es gab viele Mails dazu, denn so stimmt das tatsächlich nicht. Es gibt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Nach meinem Wissen war er vergriffen. Auf der Website steht jetzt aber, er ist wieder da. Man kann ihn downloaden oder bestellen. Nur wirklich vergleichbar ist er denn doch nicht mit der ja auch überarbeiteten schwedischen Broschüre, weil die einfach beim Namen nennt, was vielen auch Deutschen gerade doch große Sorgen macht, nämlich den Krieg. Die Gefahr eines Angriffs, im schlimmsten Fall mit einer dieser großen Raketen, den Mangel auch an Bunkern. Und dazu gibt es eben in der Broschüre konkrete Tipps, im Gegensatz zu der Broschüre, die in Deutschland raus ist, zum Beispiel, wie man sich am besten auch im Freien zum Beispiel vor solchen Angriffen schützt oder wie man auf eine Unterbrechung der Wasserversorgung reagiert. Da hatte ich ja gesagt, dass gerade die Toiletten sozusagen der große Schwachpunkt in Ballungsräumen sind. Da gehen die Hinweise der Schweden wesentlich weiter als die des Bundesamtes. Unterm Strich aber ja, es stimmt, auch in Deutschland gibt es so eine Broschüre, die ist auch gut. Und ich empfehle einfach mal beides sich durchzulesen, dann ist man, glaube ich, am schlauesten. Und damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Ein Tipp noch, ein Podcast-Tipp zum Wochenende. Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Gerade auch jetzt, angesichts der politischen Situation, ein wichtiger Podcast. Denn er hilft zu verstehen, wie sich das Leben vieler Iraner immer wieder verändert hat und warum die Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran ziemlich komplex sind.
Stellt euch vor, ihr habt es geschafft. Ihr seid ganz oben angekommen. Super erfolgreich, berühmt, Fans jubeln euch zu. Und dann, eines Tages, ändert sich plötzlich alles. In eurem Land kommt ein Regime von Extremisten an die Macht, die jeden, der ihnen nicht passt, gnadenlos verfolgen. Was würdet ihr tun? Flieht ihr ins Ausland? Bleibt ihr und passt euch den neuen Machthabern an? Oder leistet ihr Widerstand? Bum, ba, ba, bum, bam. In diesem Podcast geht es um Feridun Farrokhzad, Dichter, Sänger, Superstar und seine Antwort auf diese Fragen. Ich mache mich auf eine Spurensuche zu seinem Leben in Iran und Deutschland. Und zu seiner grausamen Ermordung in Bonn 1992. Ich bin Patricia Schlosser und das ist Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Alle Folgen ab dem 25. November in der ARD-Audiothek und immer montags die neueste Folge überall dort, wo es Podcasts gibt.